Übersetzung. Narada fragt Vyasadev, den Sohn Parasharas. Also ich sollte vielleicht einleiten, den Zusammenhang kurz sagen, in dem dieser Schlokka steht. Hare Krishna. Es ist einfach so schön, die Devotees wieder zu sehen. Es ist manchmal für mich schwierig, mich so hinzusetzen. Ich kenne euch alle gut. Ich komme nach einer langen Zeit wieder zurück und dann spreche ich einfach zack das Bhagavatam. Aber ihr werdet, ich habe mich bemüht, eben heute diese, sagen wir mal, diese Vorlesung mit der Stimme der eigenen Verwirklichung noch zu würzen. Und somit kommt, glaube ich, etwas Persönliches dann rüber, was man sich ja wünscht bei Menschen, die man persönlich kennt. Ich möchte euch ganz kurz jedoch bitten, euch in diesen Hintergrund hinein zu bewegen, den Hintergrund, den das Bhagavatam uns gibt als Meditationsgrundlage für den Schlokka. Also Narada Muni besuchte seinen Schüler Vyasadev, der im Himalaya an der Saraswati, dem heiligen Fluss der Saraswati, saß und dabei war, sich tiefe Gedanken zu machen. Er spürte in seinem Herzen eine für ihn zunächst einmal unerklärliche Unzufriedenheit. Er hatte das ganze Bhagavatam aufgeschrieben, eine unglaubliche Arbeit im hingebungsvollen Dienst somit geleistet, aber trotzdem fühlte er sich unglaublich unzufrieden. Ich muss sagen, er hatte das ganze vedische Schriftwerk verfasst, nicht? Also, und er fühlte sich so unzufrieden. Und in dieser Unzufriedenheit nun, bekam er ein existenzielles Problem. Ihr wisst, wie das ist, wenn man im spirituellen Leben unzufrieden ist. Dann kann man das ganze spirituelle Wissen haben, aber durch diese Unzufriedenheit, die man im Herzen verspürt, verlässt einen das alles. Ich glaube, wir alle kennen diese Momente der Unzufriedenheit. Im 7. Kanto des Bhagavatams wird über diese Unzufriedenheit gesprochen, auch bei Brahmanas eben. Da wird gesagt, ein Brahmana, der unzufrieden ist, den verlässt eigentlich sein spirituelles Wissen, so wie Wasser einen Topf verlässt, in dem ein Loch drin ist. In diesem Schloka wird also darauf hingewiesen, dass es auch bei Brahmanas dieses Fakt der Unzufriedenheit gibt. Das ist also nicht etwas, was schändlich ist oder was nicht vorkommen sollte. Sowas gibt es einfach. Und es wird hingewiesen darauf, dass diese Unzufriedenheit, die ein Brahmana verspürt oder die ein spiritueller Mensch verspürt, eben ihn seines spirituellen Wissens berauben kann. Diese Unzufriedenheit, diese nagende Unzufriedenheit im Herzen, diese existenzielle Unzufriedenheit kann also gefährlich werden für uns, wenn sie zu lange im Herzen gegenwärtig ist. In einem anderen Schluck wird gesagt, über die Unzufriedenheit, die im Herzen von spirituellen Menschen ist, dass das also die größte Gefahr bildet in ihrem spirituellen Leben. So, Narada kommt jetzt zu Vyasadev, der da sitzt an der heiligen Saraswati. Ich meine, das ist eine traumhafte Gegend im Himalaya. Ich war da ja auch und habe die Höhle von Vyasadev besucht. Das ist so wunderschön dort. Da spritzt die Saraswati aus dem Felsgestein heraus, also 50 Meter weiter. Es ist ein unglaublich schöner Sound, es ist wild, es ist absolut idyllisch und romantisch. Und Vyasadev saß da so und brütete so vor sich hin, er war unzufrieden. Und jetzt kommt Narada. Ich muss euch gleich darauf vorbereiten, wenn im Bhagavatam der spirituelle Meister kommt und seinen Schüler in Unzufriedenheit sieht, dann geht er direkt zur Sache. Da werden also nicht vornehme Worte gebraucht. Also schnallt euch ganz kurz an, jetzt wird es intensiv. Narada fragt jetzt also Vyasadev, was denn los ist, und weist ihn auch gleichzeitig auf die Ursache seiner Unzufriedenheit hin. Ihr wisst, als die Bhagavad Gita anfängt, da ist Arjuna in einem fürchterlichen Dilemma. Er ist also richtig zerrissen innerlich. Und er weint, er zittert, er bebt. Also er ist schon mehr als unzufrieden. Er ist echt in der Nervous Breakdown. Nicht? Er ist echt in der Krise. Also er ist in der gesteigerten Unzufriedenheit oder Unsicherheit. Also er ist fast am Rande der Schizophrenie. Eine Seite sagt ihm, du musst in den Kampf. Die andere sagt ihm, geh in den Wald und entsage. Nicht? Also richtig zerrissen. Und Krishna geht da auch nicht zimperlich vor. Er sagt dann gleich, weckt ihn fast auf und erinnert ihn an das Gleiche, was auch hier an was Narada Vyasadev erinnert. Er sagt ihm, zu Deutsch gesagt, du bist eine ewige spirituelle Seele und aufgrund deiner Identifizierung mit dem Körper und dem Geist bist du jetzt unzufrieden. Also macht eine kategorische Beschreibung von der materiellen Illusion. So, jetzt kommt Narada Muni zu Vyasadev. Narada fragte Vyasadev, den Sohn Parasharas, bist du damit zufrieden, dich mit dem Körper oder Geist als Objekten der Selbsterkenntnis zu identifizieren? Erläuterung. Guru Bhavini, ich höre dich so lebenswürdig und expert übersetzen. Habe ich schon gesagt, welcher Vers das ist, dass du das... 152, ne? Oh ja, oh sorry. Erläuterung. Dies war ein Hinweis Naradas, mit dem er Vyasadev auf den Grund seiner Niedergeschlagenheit aufmerksam machen wollte. Vyasadev besaß als Nachkomme Parasharas, eines sehr mächtigen Weisen, das Privileg einer hohen Herkunft, und deshalb hatte er eigentlich keinen Grund, niedergeschlagen zu sein. Als bedeutender Sohn eines bedeutenden Vaters hätte Vyasadev das selbst nicht mit dem Körper oder dem Geist gleichsetzen dürfen. Gewöhnliche Menschen mit einem geringen Maß an Wissen mögen den Körper oder den Geist für das Selbst halten, aber Vyasadev hätte dies nicht tun sollen. Und jetzt so ein kategorischer Satz vom Prabhupada. Man kann von Natur aus nicht fröhlich sein, solange man nicht wahre Selbsterkenntnis besitzt, die transzendental zum materiellen Körper und Geist ist. Es geht in diesem Text oder in dieser Vorlesung über die Überwindung von Unzufriedenheit. Srila Prabhupada kommentiert hier diese klassische Begegnung zwischen Narada und Vyasadev mit einem für ihn typischen spirituellen Sichtweise. Vyasadev saß dort unzufrieden und Narada Muni wies ihn darauf hin, dass er sich auf die spirituelle Ebene bewegen müsse und dort zu tiefen Verwirklichung gelangen müsse. Prabhupada kommentiert dann so, man kann von Natur aus nicht fröhlich sein, solange man nicht wahre Selbsterkenntnis besitzt, die transzendental zum materiellen Körper und Geist ist. Ein anderes Beispiel für diese Unzufriedenheit, die ein Mensch, der im spirituellen Leben steht, überkommen kann, ist Sanatan Goswami. Sanatan Goswami kam zu seinem spirituellen Meister und stellte Fragen über die Spiritualität, die spirituelle Seele, das spirituelle Leben. Er sagte, wer bin ich? Und dann fragte er auch, warum leide ich immer so? Warum geben die dreifachen Leiden, ihr wisst, die aus dem Körper und die aus dem Geist kommen und die von anderen Menschen, die uns missverstehen kommen, warum geben die mir so viel Schwierigkeiten? Und dann sagte er, die Menschen halten mich für sehr hochgestellt, aber ich möchte jetzt zu dir kommen und bitte gebe mir Unterweisungen. Und ihr wisst, Chaitanya Mahaprabhu fängt seine Unterweisung dann an, indem er die Größe der Seele beschreibt. Er kommt also auf die spirituelle Seele, die Identität zurück. Hier an diesem Punkt, dass man sich selbst als transzendental erkennt, sagen wir mal, jenseits des materiellen Körpers und des Geistes, fängt echte Spiritualität an und fängt auch echte Freude an im spirituellen Leben. Ich glaube, wir alle kennen das in unserem Leben. Irgendwie fühlen wir uns manchmal bedrückt, wenn Menschen ein falsches Verständnis von Freude bringen. Kennt ihr diese fröhlichen Leute, die immer super fröhlich sind und sagen, alles ist positiv, alles ist gut? Und ja, manchmal weiß man nicht genau, wie das gemeint ist, wenn das eigene Leben betrifft oder fühlt sich direkt ein bisschen so innerlich angewidert, was diese, jetzt sind wir mal alle mal fröhlich, Mache betrifft. Als Devotees können wir schon verspüren, dass unser wirkliches Glück im Inneren dann sein wird, wenn wir einfach im tiefen Krishna-Bewusstsein verwirklicht sind, wo wir uns eben als ewige Diener des Herrn erkennen und auch spüren, nicht? Wo wir uns auch mal spüren, also Kontakt mit diesem ewigen Selbst haben. Diese Selbsterkenntnis der ewigen Seele ist ganz wichtig. Prabhupada schreibt in seinem Buch Jenseits von Geburt und Tod, der erste Schritt in der Selbstverwirklichung bedeutet, dass man seine Identität verwirklicht, als getrennt vom Körper. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin eine spirituelle Seele, ist eine essentielle Verwirklichung für jeden, der den Tod überwinden möchte und in die spirituelle Welt kommen will, die sich jenseits der Welt des Todes befindet. Aber das ist nicht so einfach, also zu sagen, ich bin nicht der Körper, sondern spirituelle Seele. Es ist nicht einfach damit getan, dass man sagt, ich bin nicht dieser Körper, Prabhu. Aber man muss es wirklich erkennen und verwirklichen. Es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Habt ihr das inzwischen auch schon verwirklicht? Es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und ich möchte heute darüber sprechen. Es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Ich habe euch allen eine sehr bewegende Nachricht zu machen, aber ich glaube, es hat sich auch schon rumgesprochen. Vergangenen Montag, also vor genau einer Woche, Shishi Radha Madan Mohan Ki Jai, hat uns unser Bhakti Tirtha Maharaj verlassen nach einem längeren Kampf eigentlich mit dem Krebs. Ich weiß noch, vor 2 Jahren hatte er immer einen geschwollenen Fuß gehabt und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was das sein könnte. Und dann ist er, dachte er zuerst, das ist Wasser im Fuß, was hier vorkommt. Und dann ist er aber zur Untersuchung gegangen und dann haben die ihm gesagt, es sei Krebs. Es war nur eines der bösartigsten Krebse. Und innerhalb einer kurzen Zeit hatte dieser Krebs Niederlassungen gegründet, eigentlich überall in seinem Körper. Ich kann mich an eine sehr schmerzvolle Operation erinnern. Der Krebs hatte sich niedergelassen in der Prostata, was eine sehr empfindliche Stelle im männlichen Körper ist. Da musste ihm im Frühjahr der Fuß amputiert werden. Er hatte erst die eine Operation gemacht, denn musste der Fuß gehen. Aber der verbreitete sich und verbreitete sich und verbreitete sich im Körper. Bhakti Teta Maharaj hatte, als er wohl erkannte, dass ein physischer Körper dieses Problem hatte, in seiner ungewöhnlichen Art und ich will mal sagen, ja, in einer sehr er war sehr bemüht um das Wohlergehen der Devotis, hatte er gebeten, dass er ruhig ordentlich leiden wollte, wenn ein Teil des Leides, was sich im Herzen der Devotis befindet, auf diese Weise genommen wird. Er hat sich also angeboten, ein solches Opfer zu tun. Und da ich ihn sehr gut kenne, weiß ich, dass es sehr ernst gemeint war. Er hat das nicht dahergesagt. Also, ja, und ihm blieb auch wirklich nichts erspart auf der physischen Ebene. Er hat in dieser Zeit für uns als seine Gottbrüder sehr, sehr bewundernswert reagiert. Er hat den Krebs umarmt und er hat ihn als seinen Freund bezeichnet. Ich habe mich erinnert an die Gebete von dem heiligen Franziskus von Assisi, also in seinem Sonnengesang, nicht, die Schwester Tod, Sister Death, willkommen geheißen hat. Er hat sehr viel über die Dinge gesprochen, an denen er sehr hart gearbeitet hat. Also es hat mich sehr, sehr gewundert und ich habe ihn sehr bewundert dafür. Er hat sehr viel über Mitgefühl gesprochen, echtes Mitgefühl. Er hat sehr viel über Vergebung gesprochen und er hat auch sehr viel über diesen Bereich der Liebe gesprochen, die uneigennütze Liebe. Sehr bewegend. Nun, ganz kurz, bevor wir mit unserer Kommunikation aufhörten, geschah etwas, was ich euch eben heute eröffnen möchte und euch offenbaren will. Wir waren miteinander sehr, fühlten uns sehr verbunden, weil wir beide ja ein sehr temperamentvolles Wesen haben und sehr auch mal manchmal ein bisschen unkonventionell erscheinen und so. Und er hatte mich gebeten, das Vorwort für sein letztes Buch zu schreiben. Dieses Buch heißt Die Before Dying. Und ich habe es jetzt, wenn ihr es mal ausleihen möchtet oder euch anschauen möchte, ist als 4. Band in seiner Serie The Beggar, dem Bettler, erschien, Die Before Dying. Ja, und da hat er sich sehr gefreut über das Vorwort. Es hat ihm anscheinend sehr gefallen. Oder das war kein Vorwort, die Einleitung war es, die Einleitung. Und sich sehr bedankt. Und dann hatten wir noch ein paar Mal einen Austausch. Und ich habe ihm immer geschrieben, nun schreib doch nicht mehr, jetzt leg dich nieder. Und gehe friedlich in den Übergang hinein, keine Not. Aber er hat immer so nett zurückgeschrieben, bis er dann gesagt hat eines Tages, so, jetzt kann ich nicht mehr schreiben. Aber, Satchinandan Swami, wir werden ab jetzt in unseren Träumen kommunizieren. So habe ich gedacht, was für eine schöne Art, eine Freundschaft auszudrücken. Nicht? Denn von Freunden träumt man ja. Nicht? Und wie das wohl sein wird, also, oder ob er mir mein Traum kommt, ich schlafe ja immer so fest und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und eines Morgens war hier in Goloka Dham, ich hatte die ganze Nacht, muss ich euch zugeben, ein Buch über Adolf Hitler gelesen, weil ich wollte einfach die deutsche Vergangenheit verstehen und wie man sich dann fühlt. Man ist voll mit der Wehrmacht, die im Kopf oder im Herz herummarschiert. Nicht? Man ist ganz weinerlich, ist einem zumute, wie verführt die Menschen ist oder wie Sigmund Freud sagt, die Masse ist immer leicht irre zu führen und man denkt genau, es könnte auch heute noch passieren. Und bin ich in einen unruhigen Schlaf gefallen. Und so am Morgen erschien dann Bhakti Tirtha Maharaj in meinem Traum. Ihr wisst vielleicht, ein anderer meiner Freunde, Radhanath Maharaj, hat Sterbebegleitung gemacht und ihn begleitet im Übergang und die waren zusammen. Und ich sah jetzt zunächst einmal die beide in dem Zimmer sitzen, welches ich auch kenne. Bhakti Tirtha Maharaj hat so ein Zimmer, da ist so ein kleiner Altar und das war sein Zimmer. Aber sie waren an dem Tisch, wo wir immer saßen und gemeinsam gefrühstückt haben und diskutiert haben. Auf der Gita Nagare Reform hatte er so ein kleines Haus, was auch der Sitz seines Instituts war. Und da war eben so ein Tisch gewesen, wo man so gemütlich sitzen konnte und prasadieren konnte. Und da sah ich jetzt Radhanath Maharaj und Bhakti Tirtha Maharaj sitzen. Bhakti Tirtha Maharaj war schon sehr mager, fiel mir auf, und sie diskutierten ganz angeregt. Plötzlich schaut mich Bhakti Tirtha Maharaj an. Er blickt also aus dem Raum heraus in meinen Traum hinein und fixiert mich total mit seinen Augen. Und dann sagt er, Satchinandan Swami, ich werde bald gehen. Ich möchte dir aber noch eines sagen. Und sagte er, in unserem Herzen sind zwei Hunde. Gleich muss ich euch sagen, weil ihr modernere Devotees, also nicht modernere, jüngere Devotees seid. Unter Gottbrüten sprechen wir sehr, sehr direkt. Aber Hunde, das meint jetzt nicht etwas Verurteilendes, sondern wenn ihr so ein bisschen Schwierigkeit habt mit dieser direkten Sprache, könnt ihr auch zwei Wesen sagen. In unserem Herzen gibt es zwei Hunde, die miteinander kämpfen. Wer von den beiden Hunden wird den Sieg davontragen? Wer wird siegreich sein? Ich schaute ihn so an und also jetzt so eine Frage, also da kann ich mich überhaupt gar nicht auf diese Frage erstmal, die geht mir jetzt gar nicht rein, ich will ja wissen, wie geht's ihm und so weiter. Nicht? Also ich konnte mir, wer von den beiden Hunden wird siegreich sein? Ich kenne sie ja gar nicht. Und schaute er mich so lächelnd an, wie er immer machte, wenn er mich total verblüfft hatte. Er hat immer so gelächelt, wenn ich ihn total verblüfft anschaute, weil ich halt nicht so schnell denken kann wie er. Sagte, Satchinandan Swami, der Hund wird siegen, dem man Nahrung gibt. Und dann hörte der Traum auf. Ich war sehr bewegt. Ich war inzwischen aus dem Bett gefallen oder gerutscht. Ich habe ja so ein flaches Bett, ist nur so gerade 30 Zentimeter, also über dem Boden nichts Gefährliches. Und wachte auf. Ich war mit dem Oberkörper auf dem Holzboden und die Beine waren noch im Bett. Also eine ganz unbequeme Liegesituation. War total glücklich und stand jetzt erstmal nicht auf und blieb liegen. Und dachte nach über dieses Beispiel, was er mir gegeben hatte. Und dann natürlich kam ich drauf, was er meinte. Wir haben eine bedingte Natur und eine spirituelle Natur, die manchmal miteinander im Widerstreit liegen. Und wer nun siegreich ist, in diesen beiden Seiten von uns, welche Seite überwiegt, ist eine Frage davon, wem man Nahrung gibt. Ich glaube, wir alle kennen das. Vorgestern Abend war ich in Zürich in einem dreistündigen Namenbeitrag mit einem meiner Lieblingssänger, Madhava Prabhu. Sehr nicer Devotee. Wirklich sehr, sehr nice. Und wie man sagt, sehr simple, würde man sagen, im indischen Englisch, womit man meint, sehr gerade raus, sehr, sehr nice. Und wir sangen und ich konnte richtig in den heiligen Namen eintauchen durch Krishnas Mercy. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und chantete und sang noch innerlich für mich. Meiner spirituellen Seite war Nahrung gegeben worden und die aß mehr und mehr. Die ganze Nacht habe ich gechantet innerlich und war sehr zufrieden. Wir wissen, was passiert, wenn man der materiellen Seite Nahrung gibt. Man liest das, schaut sich das an, macht vielleicht hier dieses Material. Und man will dann auch mehr und mehr haben. Also wenn du deiner spirituellen Seite Nahrung gibst, wird die hungriger werden und aufwachen und stärker werden und aktiver werden. Wenn du deiner materiellen Seite Nahrung gibst, wird die hungriger werden, stärker werden und aktiver werden. Das war so die letzte Botschaft vom Bhakti Tirtha Maharaj in diesem Körper an mich. Aber inzwischen habe ich kein Zweifel, er wird bestimmt noch einige Male erscheinen in meinem Traum und mir bestimmte Dinge sagen. Und ich kann sie euch ja dann weiter sagen, wenn es euch interessiert. Im Srimad Bhagavatam, wir gehen jetzt zurück, geht Narada Muni auf Vyasadev ein. Er spricht über spirituelle Texte und über materiell gefärbte Texte. Ihr wisst, als Vyasadev die Veden schrieb, hat er zunächst einmal über die bedingte Seite des Lebens gesprochen und hat nicht über Krishna gesprochen, die spirituelle, ganz und gar spirituelle Seite des Lebens. Hier ist es. Worte, die nicht die Herrlichkeit des Herrn beschreiben, O Narada, der allein das ganze Universum heiligen kann, werden von heiligen Menschen als Pilgerstätten für Krähen angesehen. Da die vollkommenen Menschen Bewohner des transzendentalen Reiches sind, ziehen sie keine Freude aus solchen Worten. Sagt hier, sozialkritische Schriftsteller, Wissenschaftler, weltliche Dichter, theoretisierende Philosophen und Politiker, die ganz in der Verbesserung der Möglichkeiten zur materiellen Sinnenfreude vertieft sind, sind alle Puppen der materiellen Energie. Sie finden Freude an einem Ort, wo zurückgewiesene Themen hingeworfen werden. Themen für den Geist und den Körper, zu Deutsch gesagt. Kennt ihr Müllplätze auf der Insel Fehmarn, wo ich gewohnt habe? Haben wir Kinder immer in so einem Müllplatz gespielt und Kinder Sachen gefunden. Das waren so eine Riesenhalde, da waren immer Krähen da und da dampften so Häufchen, wo der Müll so vergärte oder so in der Sommersonne. So, dann dagegen die andere Nahrung. Literatur hingegen, die transzentale Herrlichkeit des Namens, des Ruhms, der Gestalt, der Spiele und so weiter, des unbegrenzten höchsten Herrn beschreibt, ist eine transzentale Schöpfung, die entstand, um eine Revolution im gottlosen Dasein einer irregeführten Zivilisation einzuleiten. Prabhupada spricht hier über transzentale Literatur, die Nahrung für die Seele, und sagt, solche transzentalen Schriften, solche transzentalen Schriften werden, selbst wenn sie nicht ganz korrekt verfasst sind, von geläuterten, völlig rechtschaffenen Menschen gehört, gesungen und angenommen. Nicht? Und er beschreibt dann diese Literatur als einen heiligen See, auf dem Schwäne sozusagen dahin kreisen. Nun, wie gehen wir heutzutage damit um? Ihr wisst, Bhaktisiddhanta Maharaj erschien mir mit seinem starken Bild von den kämpfenden Naturen zu einer Zeit, wo ich gerade auf einem, nach der Aussage des Bhagavatams, auf einem Pilgerplatz für Krähen war, nämlich in einem Buch über die Vergangenheit Deutschlands. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen beiden Naturen um, die in uns da sind? Jeder von uns ist ja bekannterweise ein Devotee. Wenn ich jetzt den Blick so hochhebe und euch sehe, dann sehe ich super Devotees vor mir sitzen. Nicht? Adi Shesh, der super Adi Shesh, Vishwadev, ich fange mal bei den Ältesten an, die einfach Nektar Vaishnavas sind. Shrishti und Gora Bhavani, oder auch die Jüngeren unter uns. Anandini, Manjulali, Damodar Priya, oder auch die ältere Matajis, Narayani, Murali. Wir wissen, wirklich, ich sage das jetzt nicht, um einen zu schmeicheln, sondern das ist bekannt, das sind Nektar Vaishnavas. Und wir, ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal ein Buch liest, wie das hier gesagt wurde, so wie ich in dieser Nacht. Wir wissen, wir haben diese Natur. Wir interessieren uns auch für dies und für das im Leben. Nicht? Wir haben diese Neigungen, die da sind. Nun, Chanakya Pandit, also ein großer Künstler, Rauschenberg, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, hat einmal gesagt, der war ein großer Künstler, der ein hohes Ideal verspürte, der sagte, ich möchte in meinem Leben die Lücke schließen zwischen meinem normalen Leben und meiner Kunst. Ich möchte das mal umsetzen in einen Wunsch vielleicht von einem Devotee. Ich möchte in meinem Leben die Lücke schließen zwischen meiner bedingten Natur, die da ist, die ich auch nicht verkennen möchte und nicht verkennen kann, und meinem spirituellen Ideal. Oder ich will es jetzt mal ausdrücken auf eine hochphilosophische Art und Weise. Ich möchte in meinem Leben die Lücke schließen zwischen der Realität und dem Ideal meines Lebens. Hört sich das gut für euch an? Nö, Naraini? Nicht? Das ist doch, finde ich, eine reife Art und Weise, umzugehen mit seiner bedingten Natur und seiner spirituellen Natur. Da ist eine Lücke da. Da sind, wenn wir Bhakti Tirtha Maharajs starkes Bild nehmen wollen, zwei Hunde, die manchmal miteinander kämpfen da. Wir fühlen uns zur materiellen Seite angezogen. Und wir haben aber auch ein starkes spirituelles Ideal. Und Chanakya Pandit hat uns gesagt, wie wir auch mit dieser Situation umgehen können. Er sagte einmal, ein Weiser findet Nektar auch in einem Haufen Gift. Oder der reich werden will, findet Gold auch, wenn es in einem schmutzigen Ort ist. Er bückt sich und nimmt dieses Gold an und akzeptiert es. Oder jemand, der gut heiraten möchte, akzeptiert jetzt, das ist im indischen Kontext, eine qualifizierte Frau, auch die aus einem niederen sozialen Umfeld kommt. Nicht? So können wir also lernen, auch in dieser materiellen Welt versuchen, Krishna zu sehen. Auch in unserem Lebensweg Krishna zu sehen. In unserem, wie soll ich mich ausdrücken, in unserem So-Sein Krishna zu sehen. Und einfach uns mit unserer Natur, mit meinem Wesen auf Krishna zu fixieren. Das ist etwas, was im spirituellen Leben nötig ist. Es ist nicht so, wie wir es bestimmt immer gehört haben und inzwischen auch schon fürchten, wieder zu hören, dass da eine, sagen wir mal, Schwarz-Weiß-Trennung da ist. Wir können lernen, immer wieder, auch im schwarzen Bereich, oder sagen wir mal, in der bedingten Natur, Krishna zu verwirklichen, Krishna zu sehen. Und Krishna kommt uns ja entgegen, indem, dass er in diese Welt hineindringt und sie durchleuchtet. Er kommt als heiliger Name, er kommt als heilige Schrift, er kommt als heiliger Ort, er kommt als in Devotis, in Form von Devotis in unser Leben. Er kommt ja immer in unser Leben hinein. Das ist nicht unvereinbar, das ist nicht eine Trennung, ein Nicht-Berühren dieser Dimension. Aber nun sehen wir uns ja als Devotis auch nach diesem, sagen wir mal, nach diesen Momenten des von Krishna Ergriffenseins. Kennt ihr diese Sehnsucht in eurem Herzen? Dass wir einfach Krishna völlig lieben wollen, dass wir wollen, dass wir berührt sind, dass wir endlich mal Gefühle im spirituellen Leben erkosten und Krishna anschauen und dabei Tränen verspüren der Rührung. Krishna, du bist so nice. Du siehst so fantastisch aus. Und Radharani erstmal. Nicht? Und so, da ist ja dieser Wunsch auch da. Ist da. Ich habe mich, als Bhakti Tirtha Maharaj mir erschien, war im Traum, und als er dann wenig später auf dem Computer vor mir erschien, wir waren bei Madhu Mangal und wir haben da so im Computer geschaut, so E-Mail-mäßig auf der Webpage, und haben wir dann gehört, Sadanandi hat ja angerufen, dass Bhakti Tirtha Maharaj eben den Körper aufgegeben hatte und dass wir schnell die Webpage besuchen sollten. So und so, und hat sie die Identifizierung der Webpage gegeben, und dann sind wir auf die Webpage gegangen, um Näheres zu erfahren. Und da haben wir dann die Bilder gesehen. Bhakti Tirtha Maharaj lag dort ganz und gar ausgezehrt. Weil er wusste, dass Prabhupada in seinen letzten Tagen Giriraj umkreisen wollte, hat er Giriraj bei sich gehabt, ein Deti, also ein Giriraj-Shila, den er angeschaut hat. Ich nehme an, wo er im Geiste seine Parikrams rumgemacht hat. Ja, und wir sahen dann auf den Bildern die Devotis um sein Bett stehen, und weinen und oder auch nachdenklich stehen. Manche waren ganz übernächtigt, weil sie ja ihn begleitet hatten und immer mit ihm waren und durch alles durchging. Und Radhana Maharaj war da, ich kenne ihn ja jetzt sehr, mit so ganz großen Augen, wenn Maharaj guckt, dann so ganz ernsthaft und ist dann so ganz in tiefsinnigen Gedanken vertieft. Und ich schaute mir das so an, diese Bilder, um eben auch mit meinem Freund zu sein in dieser letzten Stunde, also ihn da so zu, das mit ihm so durchzugehen, das war so gesehen, und mich auch zu verabschieden. Und dann dachte ich so für mich, wie das wohl ist in so einer, wenn man selber stirbt, dachte ich so. Und da merkte ich plötzlich, von innen heraus, weil ich bin ja schon so oft gestorben, plötzlich diese Verwirklichung, das ist intensiv. Aber man ist auch ganz nah an Krishna. Ein Sterbender kümmert sich ja nicht mehr um seine bedingte Natur, sondern die bedingte Natur verlässt ihn ja, der Körper wird zerfressen und ja, der kann halt, kriegt ein bisschen Medizin ab und so weiter. Und also ich meine jetzt ein sterbender Devotee und der ist ja dann ganz bei Krishna. Ich habe ja oft von meinen Gottbrüdern gehört, da waren ja Gottbrüder, die ganz weit weggegangen sind vom Krishna-Bewusstsein und also von, so will ich nicht sagen, nicht auf keinen Fall vom Krishna-Bewusstsein, aber von dem Äußeren, die dann AIDS-mäßig unterwegs waren, also homosexuell unterwegs waren in San Francisco und dann getanzt haben und dann an AIDS gestorben sind. Und die Devotees haben mir ja beschrieben, wie sie dann da waren und sich nur auf Krishna fixierten in dieser Situation, ihre letztendliche Wahrheit und ganz vertieft waren. Und ist ja klar, in so einer Krise denkt man unglaublich an Krishna. Nicht? Wir haben hier auch einen Devotee auf dem Projekt, dem ein Unglück ein großer Freund war. Nicht? Der lag dann plötzlich im Krankenhaus und natürlich, das sind ja Nektar-Devotees, unsere Devotees, dann sucht man Zuflucht bei Krishna. Das ist ja, das kennt ja jeder von uns. Wir haben das ja auch immer gesehen, wenn da, wir wissen, unsere Zuflucht ist Krishna, das ist ja klar, unsere letztendliche Zuflucht. Und natürlich im Augenblick des Todes suchst du dann unglaublich Zuflucht bei Krishna. Bhakti Tirtha Maharaj hat, Radhanath Maharaj hat darüber gesprochen, da haben ihn ja alle Devotees besucht zum Schloss. Mahadyuti habe ich gestern noch gesprochen, ein Gottbruder von mir, der extra rübergeflogen ist, unseren Bhakti Vaibhava Maharaj, kennt ihr? Bhakti Vaibhava Maharaj, auch von Deutschland, hat ihn besucht. Alle sind ja zu ihm gekommen. Nicht? Und manche kamen so, Haribo Mandali. Mach ruhig, Mandali, also ich wollte dich nur begrüßen. Also, die waren ja alle da und manche waren natürlich sehr traurig und gingen sehr, ich weiß ja, wie das ist, wenn man eine Sterbebegleitung macht, bevor du, hat jemand von euch mal sterben, wer von euch hat mal Sterbebegleitung gemacht? Müsst ihr mal machen, Vishwadev. Also wirklich, zu einem Sterbenden hingehen, meine ich, muss man mal machen. Und die Mut zu sprechen, das brauchen die. Aber ich sage euch, wenn man dann, kennst du das Parivadu, bevor du in die Tür gehst, da musst du selber über eine innere Schwelle erstmal rüberkommen, das ist, bis du denn so reingehst. Und meistens merkst du, wenn du da hingehst, jetzt begibst du dich in die endgültigen Fragen des hinein. Ich habe Dr. Das, besucht, den sterbenden Dr. Das, den ich glaube, Srishti Kata, du kennst ihn, glaube ich, noch. Da war auch nur Mantren, spielte er vom Radio, er war nur halb, vom, nicht Radio, Kassettenrekorder, war nur halb da. Also er konnte mich gerade noch erkennen, er hat mit dem Kopf genickt, als ich ihn gefragt habe, verstehen Sie mich? Aber er war natürlich voll mit betäubenden Mitteln, schmerzbetäubenden Mitteln. Nicht? Anyways, man lernt da unglaublich. Und meine Gottbrüder, auch die da rauskamen, beim Bhakti Tirtha Maharaj, waren alle total erleuchtet. Die Vodis, die lange den Krishna-bewussten Praxis aufgegeben haben, waren plötzlich, haben gechantet wie eine Eins und sind wieder auf den Standard, den sie vorher als Ideal betrachteten, zurückgegangen. Es war also, ist es unglaublich gewesen, was da geschehen ist. Und so habe ich mir gedacht, im Augenblick des Todes ist eigentlich eine gute Situation, um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, wenn man es mal so sieht. Weil du also hast nichts mehr mit dem anderen Hund zu tun. Du kämpfst dich nicht mehr mit dem ab. Du bist einfach total fokussiert. Ich habe jetzt bei Elisabeth Ross nochmal nachgelesen, weil ich an dem Buch Tod gibt es nicht schreibe. Die sagt auch, dass in 20.000 Interviews mit Sterbenden hat sie immer gemerkt, dass die meisten Sterbenden plötzlich total hell wurden und erleuchtet wurden. Schon beim Übergang. Weil die sich eben auf die letztendliche Zuflucht besonnen haben. Leider hat die Elisabeth Ross nicht die andere Seite der Sterbebegleitung erwähnt. Es gibt Leute, die überhaupt nichts von Gott wissen, die bitten im Augenblick des Todes, dass der Fernseher angestellt wird. Bhagavatis und Krishna Chandras Mutter, also ist Sterbebegleiterin. Heidi Wolf heißt sie. Heidi Wolf. Und sie hat gesagt, dass sie hatten jetzt ein Treffen von Sterbebegleitern, wo die über ihre Erfahrung gesprochen haben. Und es hat mich direkt schockiert. In 7 von 10 Fällen haben die Sterbenden danach verlangt, dass der Fernseher angestellt wird. Weil sie da ihre Zuflucht anscheinend gefunden haben. Nicht? Aber wir reden jetzt ja von Devotees, nicht? Und von, also ich war dann ein bisschen enttäuscht über Elisabeth Ross, weil das müsste sie doch auch wissen, weil sie ist ja wirklich, also ist eine unglaubliche Persönlichkeit, sehr gut, sehr gottesbewusst und sehr, sehr gebildet in den Dingen. So, in einer Krise sucht der Devotee Zuflucht. Aber gibt es noch andere Wege, Zuflucht zu suchen? Meine lieben Devotees, es gibt diese anderen Wege. Geht auf Pilgerfahrt. Eine Zeit lang in Vrindavan zu verbringen, eine Zeit lang an einem heiligen Ort zu sein, ich meine, für Menschen, die hier, sagen wir mal, für die Vodis, die hierher kommen, die sagen, Goloka Dham ist für sie das Beste geworden, was sie kennen. Also Pilgerort hoch 10 und alle sprechen eben über Radha Madan Mohan so begeistert. Aber ihr wisst, man lebt hier und man lebt ja richtig hier und man ist vielleicht für, 5 Minuten auf Pilgerreise am Tag, wenn man also die Detis sieht und Darshan bei ihnen nimmt. Manchmal hilft es, wenn man an einem Ort ist, auf eine andere Pilgerreise zu gehen, zu einem heiligen Ort zu gehen, vielleicht nach Radha Desh, eine besinnliche Pause im Leben einzulegen, hauptsächlich zu lesen, vielleicht in spirituellen Büchern, hauptsächlich zu chanten, hauptsächlich Austausch zu pflegen mit Devotees. Diese Pilgerreisen sind sehr wichtig im Leben. Ich möchte euch auch die kurzen Pilgerreisen empfehlen. Ladet euch Devotees ein nach Hause. Sprecht mit Devotees auch über spirituelle Dinge. Nehmt euch ein Buch vor, ein spirituelles Buch, was euch besonders zusagt. Diskutiert darüber. Ich habe das als Sannyasi lernen müssen. Ich mache ja oft Hausbesuche und ich habe mich gefragt, wie kann ich die Hausbesuche am effektivsten machen, dass die Devotees zufrieden mit dem Hausbesuch sind und dass die Devotees mich gerne auch wieder einladen. Man sucht ja auch Anerkennung und Liebe und Zuneigung mit den Devotees. Und ich habe gemerkt, dass die Devotees das unglaublich schätzen, wenn ich sie besuche zu Hause und ganz kurz eine zweiminütige Pilgerreise mit ihnen mache. Das heißt, wir chanten dann kurz zusammen Hare Krishna und ich lese einen spirituellen Text vor und spreche gerade ganz kurz darüber. Und die sind dann so froh und sagen danke, danke, danke und begleiten mich zur Ausfahrt, Hofausfahrt oder wo sie wohnen. Und weil sie eine kurze Pilgerreise gemacht haben, wo sie eben die spirituelle Seite in sich nähren konnten. Nicht? Wo sie den und wir sprechen dann natürlich auch über alles Mögliche, also praktische Dinge, die das Leben in der Welt auch betreffen. Ich möchte euch wirklich intensiv bitten, dieses Bild in euer Leben kurz mal zuzulassen, was Bhaktitirtha Maharaj mir sagte. In unserem Herzen sind zwei Wesen, sage ich jetzt mal, in der modernen Art, die moderne ISKCON-Devotees lieber hören, sind zwei Wesen, eine der materiellen Seite des Lebens zugeneigtes Wesen und ein der rein spirituellen Seite des Lebens zugeneigten Wesen. Die sind ja unverkennbar da. Und die liegen auch manchmal in einem wechselseitigen Austausch, manchmal auch in einem Struggle wer wird siegen? Der Seite, der man Nahrung gibt. Trotzdem ist es natürlich sehr wichtig in dieser Welt, die Lücke zwischen dem Ideal und der Realität zu überbrücken, indem man Krishna einfach überall findet, auch in den praktischen Dingen. Nicht, wie ein Congregational Member mir einmal sagte, ich mache Taekwondo für Krishna. Fand ich sehr nice, das ist so mein Schlagwort geworden. Das war eine Opernsängerin. Ich mache Taekwondo für Krishna. Also, dass wir durch unser Leben hindurchgehen und Krishna darin finden, wie wir Gold finden, wie wir eine edle Frau finden, wenn wir Grihastha mäßig unterwegs sind, also unsere Frau finden wollen oder unseren Lebenspartner finden wollen. Und wie wir auch Nektar finden, überall. Mhm. Gut, das wollte ich euch sagen. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreicht habe. Ich möchte euch wirklich sehr herzlich danken, dass ihr euch Zeit genommen habt, aus eurem intensiven Devotional Service und intensiven Leben heraus. Hoffentlich war etwas dabei, was euch inspiriert hat und innerlich aufgebaut hat. Ich versuchte, eure demütige Diener zu sein. Habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen zu den angesprochenen Themen?
Was ist der Faktor, den man füttert? Also, was ist der Auslesen? Warum füttert der eine den anderen Hund und der andere den anderen Hund?
Ach so, ja. Ja, warum füttert der eine den einen Hund und der andere den anderen Hund? Es hat sehr viel mit der spirituellen Entwicklung zu tun, die jeder von uns gemacht hat. Mit spiritueller Entwicklung meine ich nicht das, was in einem Leben geschehen ist, sondern in vergangenen Leben geschehen ist. Wir haben zum Beispiel so einen Menschen wie Sadanandi unter uns. Eine Person, die also, er kennt das, wenn Sadanandi irgendwo ist, und was anderes und sie arbeitet, dann ist der ganze Zeit der Tape-Recorder am Laufen mit Lectures. Vishwadi Prabhu hat mir das erzählt, wenn Sadhanandi arbeitet bei ihm, also es ist ja eine richtige Arbeit, dann laufen da nur Lectures, Radhanath Maharaj, dieses und jenes, nicht? Und von morgen, das ist ihre Welt. Ich glaube, um das zu erklären, müsste man in einem vergangenen Leben suchen. Und ich habe gestern mit einer Schülerin gesprochen, die lebt in Vrindavan. Als ich die traf, hat sie mir nur eine einzige Frage gestellt. Wer bin ich? Und die nächste Frage, weißt du, wer du bist, Satchinandan Swami? Nur diese Frage, der ist ihr nachgegangen. Diese hat sie irgendwann mal natürlich rausgekriegt im Krishna-Bewusstsein, dass es sowas gibt wie ein Siddha-Deha, ein ewig spirituelle Identität, die wir alle haben. Dann war der nächste Schritt, ist ja klar, nach Vrindavan zu gehen. Und da gibt es Devotees, die sagen dir, also was deine Siddha-Deha ist, oder sagen, probier mal dieses Siddha-Deha. Das sind also Babajis, zu Deutsch gesagt. Dann also der nächste Schritt war, zu mir zu kommen und zu sagen, kann ich eine Babaji-Einweihung nehmen? Ich habe natürlich gesagt, also ich vertrete hier Prabhupads Ansicht, deswegen, ich kann das nur tun und habe ihr diese Ansicht mitgeteilt. Und ja, das nächste war sie dann, ja, muss man sagen, eine Babaji. Nicht? Und ist ein sehr nicer Schüler. Also ich will mal so sagen, wir sind jetzt wieder in dieser alten Beziehung, wie wir uns kennengelernt haben, als Schüler und als jemand, der ihr, und ich als jemand, der ihr hilft, zusammengekommen. Es war eine etwas mühselige, aber von beiden sehr gewünschte Angelegenheit. Und ja, das ist im vorangegangenen Leben, sind diese Menschen zu erklären. Ne? Wir ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe als Kind schon, als ich nichts von Tempeln wusste, immer Bilder gesehen, bevor ich eingeschlafen bin. Jede Nacht saß ich auf einem Marmorboden und schaute auf einen Altar, wo ich die leuchtenden Deities sah. Und war glücklich. Und dann bin ich eingeschlafen. Deswegen bin ich so glücklich, als ihr mich kennengelernt habt, immer so glücklich gewesen, weil ich da hatte ich noch diesen Schwung meiner Jugend mit mir. Ich war einfach immer, ja, das muss ich sagen, kann ich wirklich sagen, sehr an Gott interessiert. Also sehr an Gott interessiert. Als Kind habe ich habe dann aber auch diese andere Seite, die bedingte Seite, die sehr vital ist und also man ist ja nicht immer nur eins. Aber das ist so. Und viele Devotees, alle Devotees, die jetzt auch hier sitzen, sind sehr rare spirituelle Menschen. Aber die haben natürlich noch mit dieser bedingten Natur zu tun. Und das ist ja die Arbeit, die wir noch alle zu leisten haben. Parivadi Prabhu, wir müssen dieses andere Wesen spiritualisieren. Wir müssen uns um das kümmern. Das ist eine Arbeit, die dann kommt. Ne? Aber ist es so, ich glaube, auch im vergangenen Leben zu finden, wieso jemand so ist, wie er ist. Ne? Adishesh Prabhu. Wie sollte sich ein Devotee verhalten, wenn er eine Person begleitet, die kein Gottgeweihter ist? Es ist sehr wichtig, dass man diese Person erinnert an das, was ihr heilig ist. Einen guten Christ, an Gott, einen guten Buddhisten, an den buddhistischen Weg. Denn es geht ja darum, dass diese Person eine Zuflucht findet. Also bei der Sterbebegleitung ist das Haupt, der Haupt, sagen wir mal, die Essenz Adishesh Prabhu, auf die es drauf ankommt, dass du ihm hilfst, seine Zuflucht zu finden. Und das ist jeweils, also bei meiner Oma zum Beispiel, will ich dir sagen, die Oma Mimi, die mir immer Erdbeermarmelade geschenkt hat bei jedem Geburtstag, da ist sie extra von ihrem Haus gekommen mit einem Riesenkorb, weil ich so wahnsinnig verfressen war. Also einen wahnsinnigen Appetit hatte. Ein Riesenkorb voll eingemachter Erdbeerkonfitüre. Sie von ihrem Haus zu, wo ich wohnte, gekommen, hat mir einen Korb mit Erdbeerkonfitüre gegeben. Und da habe ich das dann am Geburtstag pur gegessen als Kind, weil das war Oma Mimi. Nicht? Sagte, ein Glas darfst du pur essen, den Rest nicht. Den muss man brav aufs Brot schmieren. Und, ja, und kurz bevor sie rüberging, habe ich sie dann nochmal besucht. Und die war also in der Pauluskirche erste Vorsängerin in den frommen Kirchenliedern und sehr beschäftigt in der Gemeinde und so weiter. Und da hat es mich zuerst natürlich gejuckt, soll ich Oma Mimi jetzt zum Hare Krishna Devotee machen? Aber dann habe ich gebetet zu Krishna, diese Frage, die du da gestellt hast, und habe irgendwie verstanden, nein, ich werde jetzt so gut, wie ich das kann, ich kann ja auch ein bisschen die Bibel und bin auch ein klein bisschen bibelfest, in mancher Stelle kenne ich schon noch, und da habe ich dann darüber gesprochen und so. Die Oma Mimi hat dann meinem Vater, also ihrem Sohn, dann gesagt, ich dachte, dein Enkel ist ein Hare Krishna Devotee. Ja, also unser Enkel ist ein Hare Krishna Mönch. Ist der auf den einzig wahren Weg zurückgefunden? Sie war aber sehr froh. Also sie hatte es mit großem Glück. Und mein Vater, der sehr interreligiös ist von der Veranlagung her, hat dann gesagt, der Junge ist, da kann man stolz drauf sein, der ist ein guter Christ, ein sehr guter Christ. Das war für die Oma Mimi, die mich so sehr mochte, das war einfach, da hat sie geweint vor Glück. Einfache Frau, Oma Mimi. Yes. Also das ist ganz wichtig, dass man da nicht in den Sterbenden nicht intrudet, sagt man so, reinpoltert in sein geistiges Wesen. Denn der wird auch nur die Zuflucht annehmen können, die er ja auch schon kennt, Adi Shish. Es muss ja eine echte Zuflucht sein. Nicht? Und da erinnert man ihn denn daran. Wenn du einen Devoti hast, den du Sterbe begleitest, ist es sehr wichtig, ihn an das zu erinnern, was ihm klar ist. Und am besten, du erinnerst ihn erstmal daran, wo der so spirituelle Erfahrung gesammelt hat. Ich würde zum Beispiel, wenn ich dich sterbe begleiten würde, würde ich dich erinnern an unsere Beziehung. Weißt du noch in Frankfurt? Weißt du noch Shakti Susan? Wie wir dann losgegangen sind nach Lugano, gebadet haben im Luganosee. Wir sind übrigens an dem See auch vorbei, wo du als Bagda mit mir gebadet hast, dem Vierwaldstätter See, wo Stephanius nicht reinkam, weil es zu kalt war. Und dann würde ich dich daran erinnern, würde ich dich an deine devotionalen Tätigkeiten erinnern, dann würde ich dir eine Geschichte vom Prabhupada erzählen, den du so gerne machst, dann würde ich dir eine Geschichte von den Dedis Radha Madan Mohan erzählen, würde ich dir etwas von deiner Devoti-Familie erzählen, über Murali, ihre Spiritualität und der Kleinen. Und so. Also das müssen Sachen sein, die schon da sind im Geiste. Und dann merkt der Sterbende sofort, dass er von der Ebene des Schmerzes dann kommt und sich beschäftigt mit den Dingen, die ihm sehr lieb sind. Und das wird ihm unglaublich helfen. Das ist die einzige Hilfe in der Zeit. Nur so, also will ich dir so praktisch sagen, wie man das habe ich gelernt von so Büchern und auch im Begleiter. Ich habe Sterbebegleiter gefragt, weil ich will ja dieses Buch schreiben, Tod gibt es nicht. Das ist ein sehr wichtiges Buch. Also ich habe immer gesagt, 3 Bücher muss ich schreiben, 2 habe ich jetzt schon geschrieben, jetzt kommt das 3. noch, Tod gibt es nicht. Da kann ich auch weggehen. Also da habe ich meine Aussagen gemacht, was ich zu sagen habe, steht da drin. Ja, gut. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich glaube, wir haben ein... Möchte noch jemand von euch eine Frage stellen? Oder ich glaube, wir sind jetzt so ans Ende gekommen. Nochmals herzlichen Dank. Wir kommen wieder und nächste Woche haben wir Atma-Yoga-Woche. Ich würde jeden von euch einmal bitten, teilzunehmen an so einer Yoga-Sache. Vielleicht entdeckt ihr etwas, was euch auf, wir werden jetzt langsam älter, gut sind. Vishwadeva mal ein bisschen Yoga machen und Parivadi ein bisschen, nicht? Und Narayani auch ein bisschen so Yoga machen. Power-Yoga ist wirklich gut. Also, bist du schon bei Rasamurti? Ja, ja, ist wirklich gut. Also man, also ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach zur Gesundheit, nicht? Das ist eine Gesundheitsfrage, nicht? Also wirklich Parivadi. Nicht denken, ich bin zu steif dafür. Also wenn einer steif ist, dann bin ich das. Das geht ja nicht darum, dass man runterkommt, sondern dass man einfach kurz vor seiner Grenze arbeitet. Nicht? Auch du. Ram Gopal, Yoga, super. Nicht mal kommen und mitmachen. Dann mal, nein, es gibt, wo du die Kniesachen aus, kannst dich ja neben Shrishti setzen. Nicht? Und du weißt, wo man mit dem Knie nicht machen soll. Nicht? Ja. Gut. Dann alles Liebe und Gute für euch. Viel spirituelle Kraft. Und man will überhaupt nicht aufhören, Gemeinschaft zu pflegen. Ich merke einfach, irgendwas ist in Goloka Dham anders. Und ich denke einfach nur, dass Radha Madam Mohan ihre Mercy geben. Also die Atmosphäre verändert sich irgendwie. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bo.